Donna und Reuschelmark kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donna und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Mein Name ist Joachim Althoff. Ich übernehme heute gerne das Gespräch, natürlich wieder mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt Donna und Reuschel. Hallo.
Hallo, schönen guten Morgen. Freue mich, dass wir sprechen können.
Wir können ja genau anschließen an den Podcast von vor 2 Wochen zur Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar. Da wurde ja schon diskutiert hier in diesem Rahmen, dass es Zölle geben wird, dass man erwarten kann, dass Strafzölle der USA angekündigt und durchgesetzt werden für verschiedene Partner. Nun ist es so gekommen. Allerdings, man kommt gar nicht hinterher. Es werden Zölle angekündigt, dann wieder zurückgenommen, wieder verschoben, dann auf andere Warengruppen. Welche Strategie oder gibt es eine Strategie, die man in diesem Vorgehen erkennen kann?
Ja, ich glaube schon. Die Strategie ist, oder das, was man erkennen kann, so als roter Faden, das ist, dass diese Zölle in meinen Augen Donald Trump dazu dienen, eine Verhandlungsmasse zu haben oder in eine bessere Verhandlungsposition zu kommen. Die Situation ist so, wie wir es erwartet haben, nämlich dass er natürlich weniger auf internationale koordinierte Zusammenarbeit setzt, sondern vor allen Dingen auf bilaterale Vereinbarungen oder sogenannte Deals, wie er das selber nennt. Und insofern ist, glaube ich, die Taktik ganz klar die, über diese Zölle, die man eben nicht nur androht, und das ist vielleicht neu jetzt und das hat auch viele überrascht, es ist also nicht so, dass er sie nur androht und dann in Gespräche geht mit den jeweiligen Verhandlungspartnern, sondern er führt sie erstmal ein, um dann eben sozusagen das Faustpfand in der Hand zu haben und dann in Gespräche zu gehen. Und dann wiederum gehört natürlich auch dazu, dass was wir dann jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, dass zwar angekündigt wird und in Anführungsstrichen eingeführt wird, aber wenn dann die betroffenen Staaten sich verhandlungsbereit zeigen oder vielleicht sogar auch erste Maßnahmen ergreifen, wie Mexiko zum Beispiel hat gesagt, wir sichern die Grenze viel stärker in Richtung USA, um sowas wie Drogenschmuggel einzudämmen, dass Trump dann auch bereit ist zu sagen, okay, dann befristen wir das Ganze oder geben uns eine Verhandlungszeit in Höhe von 30 Tagen in diesem Fall, um dann in Gespräche zu gehen. Also ich sag mal, die Art und Weise ist vielleicht für den einen oder anderen überraschend gewesen, aber der rote Faden, das, was man erwarten konnte, ist wie erwartet eingetreten, nämlich Zölle, um bessere Deals für die USA zu machen.
Nun werden jemand, wie du gesagt hast, tatsächlich Zölle eingeführt oder sollen jetzt sehr kurzfristig eingeführt werden. Nun zeigt die langfristige Erfahrung der Volkswirtschaft, dass ja Zölle doch wie Steuern letztendlich wirken und am Ende der Verbraucher die zahlt. Nun sagt Trump beharrlich, nein, die Chinesen, die Kanadier, die Europäer werden die Zölle bezahlen und darunter leiden, in Anführungsstrichen. Haben wir da was nicht richtig verstanden oder wie kommt Trump auf diese Logik?
Ja, wie Trump auf seine Logiken kommt, ist oftmals rätselhaft und das ist auch in diesem Fall so. Die volkswirtschaftliche Logik, du hast es eben angesprochen, ganz klar, Verbraucher zahlen am Ende, also und zwar Verbraucher im Inland in den USA zahlen die Zölle, die erhoben werden. Das ließe sich nur vermeiden, wenn die Importeure aus dem Ausland oder die Unternehmen, die also Waren in die USA exportieren, wenn diese Unternehmen in gleichem Maße wie die Zölle ihre Waren verteuern, auf ihre Einstandspreise absenken würden. Also wenn wir einen Zoll haben von 25%, den die USA erhebt auf Waren aus Kanada und kanadische Unternehmen dann sagen, okay, wir bieten unsere Waren dann in den USA 25% billiger an oder stärker noch runtergehen im Preis, dann würde das funktionieren. Aber das ist kaum erwartbar, weil solche Margen haben die meisten Unternehmen natürlich nicht, dass sie überhaupt diesen Puffer haben. Was ist die Logik dahinter von Seiten Donald Trumps? Er möchte sicherlich das Wachstum ankurbeln und vielleicht ist das so die Denkweise, dass also wenn weniger Waren aus dem Ausland gekauft werden wegen höherer Zölle, diese Waren dann von Unternehmen im Inland produziert werden und angeboten werden, dass insgesamt das Wachstum ankurbelt und das dann vielleicht wieder ausgleichen könnte. Aber das ist eine Rechnung, die hat tatsächlich schon in seiner ersten Amtszeit nicht gut funktioniert und vielleicht spielt auch eine Rolle oder mit Sicherheit spielt auch eine Rolle von Donald Trump das Thema, was er, seitdem er auf der ganz großen politischen Bühne agiert, immer wieder auf der Agenda hat, nämlich das große Handelsdefizit der USA, was er ja als ungerecht bezeichnet hat. Um das in Zahlen mal auszudrücken, allein im Dezember haben die USA Waren im Gegenwert von 122 Milliarden US-Dollar mehr importiert als exportiert. Und das bezeichnet Trump natürlich als ungerecht. Und im Visier stehen dann insbesondere Staaten eben mit positiven Handelsergebnissen wie Deutschland zum Beispiel. Und wenn wir dann mal auf die Zahlen schauen, Deutschland hat im November letzten Jahres in die USA Waren im Gegenwert von 14 Milliarden Euro exportiert und Waren im Gegenwert von 7,2 Milliarden Euro importiert. Also Deutschland liefert doppelt so viel Waren oder Gegenwert von Waren in Richtung USA, wie es aus den USA einkauft. Was ist der Hintergrund dessen? Es ist einfach so, dass in den USA oder die US-Volkswirtschaft mehr konsumiert, als sie produziert. Und um dem entgegenzuwirken, müssten also die US-Verbraucher und die US-Unternehmen, die in den USA ansässigen Unternehmen, weniger importieren und mehr exportieren. Aber das ist natürlich, hängt auch mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit zusammen. Da muss man beachten, dass die US-Volkswirtschaft eben nicht sehr stark exportorientiert ist, wie es die deutsche ist, sondern vor allen Dingen vom privaten Konsum abhängt. Und wenn man dem entgegenwirken wollte, dann müsste man zum Beispiel auch dafür sorgen, dass die US-Staatsschulden oder die Neuverschuldung in den USA deutlich gesenkt wird oder dass der US-Dollar geschwächt wird. Also das ist nicht ganz so einfach und das kann man an dieser Auflistung von Argumenten, wie ich sie jetzt gerade vorgenommen habe, eben auch erkennen. Volkswirtschaft zeichnet sich ja dadurch aus, dass es eine Vielzahl von Wirkungszusammenhängen gibt und dass man eine Komponente wie zum Beispiel das Handelsdefizit nicht einfach dadurch verändern kann, indem man eine Variable verändert, wie zum Beispiel die Zölle. Da spielen ganz viele andere Dinge eine Rolle und so schnell und so einfach, wie Trump sich das vorstellt, wird es nicht gehen.
Und dazu kommt ja auch noch, dass die USA ein riesiger, gigantischer Binnenmarkt sind. Wenn jetzt ein kalifornischer Unternehmen nach New York handelt, das gilt als inländisch, aber das sind natürlich riesige Distanzen und ganz unterschiedliche Märkte. Das wird ja wahrscheinlich sehr ähnlich, als wenn ein deutscher Unternehmen nach Frankreich exportiert. Also, aber vielleicht nochmal dem anzuknüpfen, wenn du sagst, das wird vielleicht nicht so klappen, dass eben die Zölle von den ungerechten Handelspartnern bezahlt werden, sondern eben von den Verbrauchern. Das würde ja heißen, dass die Inflationsrate doch wieder ansteigen würde. Mein richtiger Fall ist ja noch nicht, also oder hoch bleiben würde. Aber wie wäre deine Erwartung? Wird die Notenbank dann auch relativ schnell reagieren? Wird dann auch das Zinsthema wieder kommen?
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle, solange die US-Notenbank so unabhängig ist, wie sie es zurzeit ist. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das auch bleiben wird. Ich glaube da ein Stück weit an die Stabilität der Institutionen in den USA. Auch wenn Trump das nicht gerne sieht. Und Donald Trump hat jetzt vor der letzten Sitzung der US-Notenbank FED Ende Januar ja auch schon wieder ganz klar öffentlich interveniert und hat gesagt, also er hätte gerne sinkende Leitzinsen von Seiten der FED. Und er hat auch nochmal gesagt, er hätte das bessere Gefühl für die Zinssteuerung, als dass die US-Notenbank oder alle Verantwortlichen dort hätten. Also Donald Trump gefällt das nicht, aber die US-Notenbank hat ein ganz klar umrissenes Mandat. Das ist zunächst einmal die Preisniveaustabilität, die ist in den USA definiert, wie in der Eurozone auch, bei ungefähr 2% Inflation. Zurzeit liegt die Inflation in den USA bei 2,9, also eher in Richtung 3%, ist also noch deutlich zu hoch. Und das ist auch der Hintergrund, warum die Fed dann jetzt Ende Januar die Leitzinsen nicht abgesenkt hat. Der zweite Fokus der Notenbank ist der Arbeitsmarkt. Und da ist es so, dass wir mit einer Arbeitslosenquote von knapp über 4% weiterhin eigentlich Vollbeschäftigung haben. Wir haben ja eine US-Volkswirtschaft, die sehr, sehr dynamisch wächst. Und es gibt vor diesem Hintergrund kurzfristig keinerlei Veranlassung von Seiten der Notenbank, die Zinsen zu senken. Unser Basisszenario ist weiterhin, dass wir 1 bis 2 Leitzinssenkungen sehen im laufenden Jahr, aber aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht vor Sommer. Sollte tatsächlich die Trump'sche Wirtschaftspolitik jetzt dafür sorgen, dass die ohnehin gut laufende Wirtschaft noch stärker angekurbelt wird und oder dass eben über Zölle beispielsweise, wie wir es angesprochen haben, die Inflation wieder steigt, dann ist ein Szenario denkbar, dass die Fed möglicherweise auch keine Leitzinssenkung umsetzt oder je nachdem, wie stark die Dynamik dann sich entwickelt, Richtung Jahresende vielleicht auch wieder Leitzinssteigerungen in den Fokus geraten. Also das ist ein offenes Thema und das, was die US-Notenbank im Rahmen ihres unabhängigen Mandats da tut, das wird sicherlich, das kann man glaube ich mit Sicherheit sagen, in den kommenden Monaten für den einen oder anderen, für das ein oder andere Ungemach zwischen Trump und der Notenbank sorgen.
Könnte die Personalie, also die Neubesetzung des Chefpostens, Jerome Powell, die Amtszeit läuft aus, noch dafür Bewegung sorgen?
Ja, die Amtszeit von Jay Powell, dem Präsidenten der Fed, läuft im Frühjahr 2026 aus. Also bis dahin ist noch einiges an Zeit da. Da wird natürlich Donald Trump versuchen, auch seinen Einfluss geltend zu machen und Leute zu installieren, die ihm eher genehm sind oder die vielleicht eher so agieren, wie er sich das vorstellt. Allerdings muss man auch da sagen, ich habe das eben gesagt, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht noch an die Institutionen und an die Unabhängigkeit der Notenbank glauben. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass auch wenn Leute, die vielleicht einer politischen Richtung nahe liegen, dass die, sobald sie im FED-Gremium sind, dann doch sich nach dem Mandat der Notenbank richten und eben unabhängig agieren. Und zudem kommt auch, dass der FED-Präsident natürlich nur ein Mitglied ist in einem größeren Entscheidungsgremium, was über die Zinsen zu befinden hat. Also Trump wird über alle Wege versuchen, Einfluss zu nehmen. Ich glaube, es wird ihm nicht so stark gelingen, wie er sich das vorstellt.
Schauen wir vielleicht auf die Kapitalanleger oder was das alles für Kapitalanleger bedeutet. Seit Anfang des Jahres hat sich für viele vielleicht überraschend der europäische Aktienmarkt etwas besser entwickelt als der US-amerikanische. Das war jetzt die letzten Jahre ja ganz anders. Vor allem die US-Tech-Werte sind da weit vorausgelaufen. Ist das vielleicht schon so ein erstes Zeichen, dass viele Investoren skeptisch sind, weiter so stark in den USA zu investieren, wegen eben der politischen Unsicherheit und dann zumindest auch teilweise jetzt auch Europa wieder sich anschauen?
Ja, ich glaube, hier spielen, wie ich das eben auch schon erklärt habe, verschiedene Wirkungszusammenhänge eine Rolle. Also die Performance, wenn wir uns das mal anschauen, jetzt bis Anfang Februar, die ist außerordentlich positiv für deutsche Aktien und auch für europäische Aktien. Der DAX liegt mit knapp 8% im Plus. Deutlich schwächer hat sich der MDAX entwickelt, also die kleineren und mittelgroßen börsennotierten Unternehmen aus Deutschland mit knapp 3%. Das ist aber eine Entwicklung, die kennen wir schon aus den letzten 2-3 Jahren. Und wenn wir dann mal auf die US-amerikanischen Aktien schauen, S&P 500 ist mit knapp 3% Wertentwicklung in den ersten jetzt 5 Wochen, Handelswochen des Jahres, auch hängt deutlich hinter deutschen Aktien hinterher. Was spielt da eine Rolle? Ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Zum einen ist es sicherlich dieser Punkt, dass wir in der Eurozone stärker steigende Leitzinsen erwarten können, als es in den USA der Fall ist. In den USA ist es fraglich, das haben wir gerade besprochen. In der Eurozone rechnen wir nach einer Leitzinssenkung im Januar, die stattgefunden hat von Seiten der EZB, mit 3 weiteren Leitzinssenkungen. Und das erleichtert natürlich oder macht Aktienanlage attraktiver, erleichtert die Fremdfinanzierung für Unternehmen. Der nächste Punkt ist, das könnte vielleicht ein Indiz dafür sein, dass ausgerechnet der DAX so außerordentlich gut gelaufen ist, dass wir hier in Deutschland natürlich unmittelbar vor einem politischen Großereignis stehen, nämlich der vorgezogenen Neuwahl am 23. Februar. Und die Hoffnung von vielen ist, dass es mit einer neuen Bundesregierung auch Strukturreformen gibt, die den Standort Deutschland oder auch den Standort Europa deutlich nach vorne bringen können. Das könnte hier eine Rolle spielen. Und damit eben auch der Punkt, du hast es eben angesprochen, Joachim, nämlich dass ganz, ganz viele internationale Anleger sich eigentlich in den letzten 2-3 Jahren auch wegen des Ukraine-Kriegs, wegen der Energiekrise und, wegen der schwierigen Standortbedingungen, internationale Anleger haben sich weitgehend aus Europa verabschiedet. Und das könnte natürlich dann wieder mal ein Grund sein, auf europäische Aktien zu schauen, wenn sich also politisch etwas in die richtige Richtung bewegt, zumal europäische Aktien ja im Vergleich zu amerikanischen recht viel günstiger sind. Und dann vielleicht noch ein Aspekt, der sicherlich dazu beigetragen hat, dass amerikanische Aktien weniger gut gelaufen sind im bisherigen Jahresverlauf. Das sind die Nachrichten, die wir Mitte Januar bekommen haben, rund um das Thema DeepSeek aus den USA, also eine KI-gestütztes Sprachmodell, was in China entwickelt wurde, mit vermeintlich sehr viel geringeren Kostenaufwand und mit weniger technischem Aufwand. Und die Befürchtung seitdem eigentlich im Raum steht, dass künstliche Intelligenz zukünftig oder Tools, die auf künstlicher Intelligenz basieren, künftig sehr viel kostengünstiger entwickelt werden können und damit einfach Margendruck entsteht, gerade für die großen, für KI gesetzten Tech-Unternehmen in den USA. Und das hat dazu geführt, dass das ein oder andere Unternehmen eben Mitte Januar einen deutlichen Rücksetzer erfahren hat, gerade aus diesem Tech-Bereich, und das bisher auch nicht wieder aufholen konnte. Also auch da kann man sehen, es spielen wie an den Börsen üblich eine ganze Menge an verschiedenen Wirkungsfaktoren und Einflussfaktoren hier eine Rolle. Man kann das ganz schlecht auf einen Punkt reduzieren.
Vielleicht doch noch am Schluss noch mal einen Blick auf den Heimatmarkt. Du hast eben schon erwähnt und hast gemeint, ja, es gibt Beobachter, die hoffen, dass nach der Bundestagswahl mit einer neuen Regierung ja Strukturreformen angegangen werden. Wie sieht denn deine Meinung aus? Ist das realistisch? Bewegt sich was?
Ja, ich halte das für realistisch und ich formuliere das immer so, dass das meine Erwartung sogar ist, dass die neue Bundesregierung dieses Thema, ich bezeichne das immer als Ertüchtigung des Standorts Deutschland und eben auch Europa. Die neue EU-Kommission ist ja auch gerade vor wenigen Monaten neu formiert worden und hat ähnliche Themen auf der Agenda. Also meine Erwartung ist tatsächlich, dass die Verbesserung der Rahmenbedingungen am Standort ganz oben auf die Agenda gesetzt werden der neuen Bundesregierung. Auch wenn man Umfragen anschaut, das ist für Wählerinnen und Wähler mit das Top-Thema, eben die Wirtschaft, die Standortbedingungen. Viele machen sich Sorgen darüber, dass Unternehmen abwandern, dass Arbeitslosigkeit steigt, dass die Insolvenzen steigen. Und ich glaube, der Handlungsdruck wird auf die neue Bundesregierung enorm groß werden. Und damit erwarte ich auch, dass wir hier definitiv Schritte in die richtige Richtung sehen.
Vielen Dank, Carsten. Hat mich sehr gefreut. Und dann hören wir uns gerne in dieser Reihe MOOM Kompakt wieder in 2 Wochen weiter. Dankeschön.
Vielen Dank ebenso und bis zum nächsten Mal.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Markt Kompakt Team.